Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück nach Herbert Kickl, ist vor Peter Westenthaler und Josef Czapp und da geht es jetzt gleich voll los. Schönen guten Abend, Peter Westenthaler, schönen guten Abend, Josef Czapp, und wir sprechen heute natürlich ausführlich über das Budget, wir starten aber mit Herbert Kickl, haben gesagt, wir analysieren dieses Interview ein bisschen, ich nehme an, da wird es unterschiedliche Meinungen geben, schauen wir gleich. Ich nehme an, in dem Fall starte ich mit Peter Westenthaler, einer, der dieses Interview wahrscheinlich positiver sieht als zumindest Josef Czapp. Vielleicht, um auch ein bisschen provokant zu fragen, was hat Ihnen denn nicht gefallen am Herbert Kickls Auftritt?
Dass das letzte Interview schon so lange her war. Die lange Pause zwischen den Interviews. Nein, ich bin froh, dass er wieder hier im Sender ein hervorragendes Interview gemacht hat. Das kann er. Er kann überzeugen in diesen Interviews. Er hat eine unglaubliche empathische Ausstrahlung und er liegt auch inhaltlich meistens am Punkt. Also der erste Teil, da muss ich Ihnen gratulieren, der erste Teil war ja eigentlich Herbert Kickl in der Rolle des ÖVP-Lügendetektors. Also Sie wissen, was ein Lügendetektor ist. Wenn man da die ÖVP anschließt, dann flackert es überall, weil dann braucht der Lügendetektor extrem viel Strom. Es geht ja das Gerücht um, dass immer dann im Parlament, wenn ein ÖVP-Abgeordneter ins Rednerpult geht, im Parlament die Lichter flackern, weil der Lügendetektor anspringt. Und er hat also diese Unwahrheiten, die ÖVP ständig verbreitet, widerlegt. Also zum Beispiel diese Geschichte mit den, die ständig erzählt wird, dass die Freiheitliche Partei, die auch für die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten waren, das steht nur nirgends. Und das stimmt auch nicht. Er hat es genau erklärt, dass in diesem Papier, das nach Brüssel geschickt worden ist, schlicht und ergreifend nur ein Platzhalter gestanden ist mit dem englischen Wort Health Insurance. Das heißt, dass man aus der Krankenversicherung Gelder zum Sparen, zum Einsparen in der Höhe von diesen 200 Millionen ungefähr verwendet. Aber es kommt dort kein einziges Mal das Wort Pensionisten oder dass Pensionisten belastet werden sollen vor, sondern Herbert Kickl hat gesagt, ihr wollt die Pensionisten belasten zur ÖVP, das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich jeden Unsinn, diesen Unsinn kappen, dass nämlich zugewanderte Asylanten, die in der Mindestsicherung sind, aus diesen Krankenkassen auch noch Leistungen bekommen, ohne dass sie einbezahlt haben, das ungefähr auch diesem Volumen entspricht. Da wollte die Freiheitliche Partei das Geld herholen und keinesfalls von den Pensionisten. Also das ist einmal klargestellt, das ist sehr gut und er hat auch sehr gut klargestellt, diese Bilanzfälscherei der letzten Jahre in dem Budget, das war der ÖVP zu verdanken haben, wie uns ja eine ganze Reihe von ÖVP-Ministern erklärt hat, es ist alles in Ordnung, wir haben kein Defizit, wir haben kein Problem, wir haben ein Wachstum. Es ist ja, jetzt kommt jetzt alles wieder hoch, wir werden das dann im zweiten Teil noch diskutieren, wie die Menschen auch, und ich sage das jetzt einmal, systematisch von dieser ÖVP politisch angeschwindelt worden ist, indem man den Menschen was anders vorgegaukelt hat, als jetzt dann wenige Monate eigentlich danach, nach der Nationalratswahl, unmittelbar danach an die Oberfläche gekommen sind. Megaschulden, Megadefizit und daher eigentlich das Land an die Wand gefahren. Brunner, Nehammer und Co. haben das Land ruiniert. Und jetzt muss es wieder aufgebaut werden. Und das war auch sehr, sehr beachtlich. Und zum Schluss hat mir auch besonders gefallen, nachdem wir ja heute am Vorabend eines quasi Feiertags sind, nicht? Morgen ist ja 70 Jahre Staatsvertrag, hat er sich auch in die Karten schauen lassen, wie er eigentlich sieht die Zukunft des Landes und dass man dieses Land, so wie das beim Staatsvertrag auch ein bisschen befreien muss von den Fesseln, die es damals andere als heute, aber auch heute, die heutigen Fesseln sind nicht die Folgewirkungen eines Krieges, Gott sei Dank, aber es sind wirtschaftliche Fesseln, wo das Land gefesselt ist durch Schulden, Defizite, durch Misswirtschaft von politischen Eliten, sogenannten Eliten, die versagt haben. Und diese Rolle hat er heute ausgefüllt. Er steht mit seiner Freiheitlichen Partei allein gegen die Einheitspartei aus vier anderen Parteien, die alle das Gleiche sagen, die alle dasselbe Programm haben, die sich durch nichts mehr unterscheiden und er tritt das Gegenmodell sozusagen in der Republik an, nämlich Österreich befreien zu wollen und auch wieder auf mehr Freiheit und Eigenständigkeit der Menschen, nicht in Zwang. Und was ist der heutige Zwang? Der heutige Zwang ist der budgetäre, finanzielle Zwang, weil sich die Menschen das Leben nicht mehr leisten können. Und da müssen wir raus. Und da hat dieses jetzige Budget, das wir ja im zweiten Teil diskutieren, keine Antworten. Ganz im Gegenteil, es macht die Angelegenheit noch viel schlimmer. Mhm.
Herr Czapp, wie fällt Ihre Analyse zum Herbert Kickl-Auftritt hier auf OE24 TV aus? Wie haben Sie ihn
gesehen.
Ich habe sogar die Parlamentsrede mir genauer angesehen, als auch das Interview. Und er hat seine Chance nicht genützt. Weil wenn ich da jahrelang in Opposition bin und wenn ich da die ÖVP sozusagen eh als die Hauptschuldige erkenne für dieses Riesendefizit, inklusive Gewessler und die Grünen natürlich, die gehören noch dazu, die darf man nie vergessen. Wenn das so ist, ja, dann kann ich doch da ganz andere Verhandlungen führen bei einer Regierungsbildung. Da kann ich doch das viel mehr auf den Punkt bringen. Da kann ich doch viel mehr das schuldhafte Verhalten zum Schaden der Republik und der Menschen in Österreich primär seitens der ÖVP ins Zentrum der Auseinandersetzung rücken. Aber der hat sich ein bisschen hineingelassen in einer der üblichen Koalitionsgespräche, Koalitionsverhandlungen. Und am Ende des Tages war das meiner Meinung nach dann beendet. Vielleicht, weil er mittlerweile durch Mittelsmänner gehört hat, also Finanzministerium, dass die alle nur nicht die richtigen Defizitzahlen gesagt haben von der ÖVP im Finanzministerium, die Schuldengrößer sind und er selber wahrscheinlich auch kein Konzept hatte, wie man ein Defizit sozial ausgewogen absenkt und bekämpfen kann. Er hat sich dann kapriziert aufs Innenministerium, das hat ein bisschen eine persönliche Komponente, aber quasi im Endeffekt im Bewusstsein der Menschen ist übergeblieben, entweder wäre Innenminister oder ich gehe nicht in die Regierung. Und das ist ein bisschen zu wenig gewesen. Ja. Und ich muss auch sagen, er hat letztlich zum Teil auch gesprochen für diejenigen mit seiner Kritik an Österreich und vor allem an der ÖVP, die das eh wissen, diese 28-29%, die mehr deswegen gewählt haben. Aber über diesen Bereich hinaus, glaube ich, ist es ihm nicht gelungen zu argumentieren. Und da wäre es interessanter gewesen, wenn er im Detail gesagt hätte, was ist die wirkliche Verantwortung der ÖVP? Was machen wir mit dem ehemaligen Finanzminister Brunner, der uns lauter Schmäh erzählt hat, und Nehammer, die uns lauter Schmäh erzählt haben?
Und da hat er angesagt, Minister.
Ja, na gut, okay, das ist ja der Zitterer gleich. Ich habe schon X-Minister angelangt in der Vergangenheit. Na, besser als nichts, ist keine Frage. Aber das hätte er gleich machen können. Das hätte er ja gleich machen können. Er hat eine irrsinnig lange Strecke vorbeigehen lassen, wo er kommunikativ entweder nicht präsent war oder das nicht auf den Punkt gebracht hat. Und dann, was ist seine Vision von Österreich? Was ist der radikale Gegenentwurf zu dem, was die ÖVP gemacht hat? Und jetzt dann noch in seiner Diktion, was also jetzt die drei Parteien machen. Und wenn ich nicht diesen radikalen alternativen Entwurf habe, ja, dann wirkt es ein bisschen dünn, dauernd zu sagen, nur die vier Parteien sagen eh alle das Gleiche. Nebenbei erwähnt, die sagen gar nicht das Gleiche. Ja, ja. Um Gottes Willen. Ja, weil wenn man das Gleiche sagt, was die Grünen gerade wollen, dann sind wir überhaupt am Ende mit dem Budget. Und die drei haben meiner Meinung nach so viele Unterschiede hineingearbeitet in das Budget. Das können wir dann nachher diskutieren, dass man von einer Einheitspartei eigentlich nicht reden kann. Also ich finde jetzt seine Chance nicht genutzt. Ja, ich bin nicht traurig, wie Sie gerade sehen. Ja, ich habe mir das eh gedacht, dass er eigentlich damit auch keine Alternative ist. Und der berühmte Satz vom Lothar Höbelt, warum soll man eigentlich nur mehr FPÖ wählen, wenn die Chance haben, den Kanzler zu stellen und dort mehr zu machen als einen Abgang? Warum soll man es dann noch einmal wählen? Der hat sich als bewahrheitet herausgestellt.
Du sagst, er hätte das, wirst du, ich zitiere dich jetzt, das radikale Gegenmodell zum jetzigen auf dem Tisch.
Positives Modell.
Das braucht es überhaupt nicht. Ist weder radikal noch sonst was. Und schon gar kein radikales Gegenmodell, sondern Herbert Kickl sagt nichts anderes. Und das hat er als Alleinstellungsmerkmal, als systemische Veränderung. Er will das Land zurückführen zu einer Politik der Hinwendung zu den Menschen. Um das geht es und um nichts anderes. Es ist doch so, dass diese ganzen Sprechapparate auf der Regierungsbank und in den Parteien der Einheitspartei, also ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS, trotzdem alle das Gleiche sagen. Diesen Politsprech, da ist keine Empathie, da ist kein Herz, da ist kein Gefühl für die Menschen. Und ich glaube, dass das Gegenmodell ist und da braucht es keine Radikalität, sondern er sagt, Volkskanzlerschaft bedeutet, er hat das sehr gut erklärt, die Hinwendung zu den Menschen und das Verstehen ihrer Probleme. Man könnte es jetzt mit dem Fremdwort Empathie beschreiben oder zu Deutsch Herz für die Menschen haben. Das sehen wir nicht in diesen Tagen. Wir sehen in diesen Tagen das deshalb nicht, weil wir eine politische Kaste haben, die nur auf sich selber schaut, auf ihr eigenes Fortkommen. Ich habe das auch so peinlich gefunden, wie die drei Parteien, und da waren sie alle sehr einig, die drei Parteien ständig erklärt haben, es gab so eine gute Stimmung bei den Verhandlungen und wir haben so eine gute Stimmung. Und allein Diese Ansage ist ja der Beweis dafür, dass die regierenden Parteien, diese Verliererampel, überhaupt keine Ahnung haben, wie es den Menschen geht. Ja, die haben eine gute Stimmung, die drei Regierungsparteien. Die haben jetzt die größte Regierung und teuerste Regierung aller Zeiten, mit den höchsten Gehältern aller Zeiten, den größten Fuhrparks aller Zeiten, Privilegien, die meisten Mitarbeiter aller Zeiten. Also wenn ich mir den Herrn Schellwan anschaue, der schon zwei Dienstautos hat, A6 und A8, gemeinsam also A14, der noch immer nicht genug kriegt, der postet in den Social Medias, dass er jetzt ein Steak essen geht, ich weiß nicht, um 100 Euro. Wo sind denn die? Die sind völlig daneben, die sind völlig abgehoben. Kein Herz für die Menschen. Und gleichzeitig, während sie ihre Privilegien abkassieren, ihre Dienstautos, ihre Luxuskarossen für 2.500 Leasingrate im Monat fahren und ihre 25.000 Euro Gehälter einstecken und ihre hunderten Mitarbeiter auch noch zahlen auf Kosten der Allgemeinheit, jetzt ist übrigens bekannt geworden gestern, dass die NEOS haben ein eigenes Regierungskoordinationsbüro eröffnet, um 1,6 Millionen Euro Steuerzahlerkosten. Die spinnen ja völlig, sind ja komplett durchgeknallt. So, und natürlich haben die eine gute Stimmung, wenn du so viel Geld und so viel einkassierst. Aber die gute Stimmung gibt es nicht bei der Bevölkerung und das übersehen die. Bei der Bevölkerung, die dieses Leben nicht mehr leisten können, 2,5 Millionen Menschen an oder in der akuten oder an der Armutsgrenze, bis zum Mittelstand hinauf werden die Menschen belastet. Wir kommen dann im zweiten Teil noch dazu auf die Details. Haushalte, Pensionisten und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich nicht dabei. Und das ist der Punkt. Das ist der Unterschied, den der Herbert Kickl und dafür wird er ja weiter unterstützt. Wir sitzen morgen wieder zusammen im Wahlbarometer. Schauen wir mal, wie es mit den Umfragen wieder ausschaut. Aber das wird ja honoriert, dass der Herbert Kickl gesagt hat, na, liebe ÖVP, da bin ich nicht an Bord. Ich bin nicht an Bord beim Verrat der Wähler, ich bin nicht an Bord bei der Belastung der Menschen. Ich bin nur an Bord, wenn es eine Hinwendung zu den Menschen gibt und wenn wir Strukturreformen machen. Auch ein Wort, das wir heute nochmal hören werden, weil die gibt es auch nicht in dem Budget. Das heißt, einen Punkt gebracht, und dieses mit den Pensionen ist ja ein tolles Beispiel. Die ÖVP wollte unbedingt die Pensionsbelastung, also die Kürzung von Pensionen, durch die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge, im Schnitt 300 Euro pro Pensionisten. Der Herbert Kickl hat gesagt, mit uns gibt es das nicht. Und es war ein Punkt, wo man sich nicht geeinigt hat. An dem ist es auch gescheitert. Währenddessen die SPÖ und die NEOS gesagt haben, machen wir. Belasten wir halt die Pensionisten vom Mindestrentner bis zum Durchschnittspensionisten. Belasten wir halt alle. Belasten wir alle. Das ist das Motto. Und da musst du ja nicht dabei sein. Und deswegen bin ich der Meinung, Haltung und Überzeugung, hat er heute auch gesagt im Interview, hat er gestellt vor den Job. Nicht den Job um des Jobs willen, nicht damit man viel Geld kassiert, nicht dafür man ein Dienstauto hat und ein Bundeskanzleramt und dass die Leute vor dir auf die Knie fliegen, so wie das die jetzige Regierung erwartet von der Bevölkerung. Nein, sondern es geht darum, glaubwürdig einen Job dann zu machen, einen Kanzlerjob, wenn man etwas umsetzen kann. Und das ist mit dieser ÖVP nicht möglich gewesen. Und die SPÖ sieht das jetzt, dass das nicht möglich war. Nur sie zieht daraus den falschen Schluss. Babler und Co. kriechen bei der ÖVP zu Kreuze, machen das größte Belastungsprogramm der Zweiten Republik, ist kein Sparpaket, ist ein Belastungspaket, kommen wir noch drauf auf die Details, und die Leute sind ihnen wurscht, weil sie haben ihre Jobs, sie haben ihre Posten, ihre polsterten Sesseln, ihre Dienstautos und ihr Cash. Und das ist nicht okay, und da bin ich der Meinung, das konnte er heute sehr, sehr gut erklären, und ich glaube, das war heute sehr glaubwürdig.
Er hat ein bisschen unsicher gewirkt und deswegen, weil er mit sich selbst noch nicht, mit sich selbst noch nicht ganz im Reinen ist, meiner Meinung nach. Weil ein bisschen, ich meine, er wollte es nicht ausleben, dass er eine gewisse Angst vor Verantwortung anscheinend auch mitgespielt haben muss. Ja. Nicht nur der Ritter, der gegen die Burg galoppiert und sagt, na Moment, ja, bevor ich da meine Anhänger enttäusche, reite wieder zurück. Das, glaube ich, ist eine Erzählung, die kannst du ein paar hartgesottenen Blauen erzählen, aber in der Bevölkerung selber werden die das nicht verstehen, weil die werden sagen, warum ist er nicht in die Regierung gegangen und hat das dort ausgestritten, dort vor Ort, mutig den Ritter spielen und dann gegen den Herrn Stocker aufgaloppieren und sagen, na Moment, ja, wir haben zwar was ausgemacht, aber das kann man so oder so interpretieren und das müssen wir vielleicht auch noch ändern und da müssen wir noch was dazugeben und da müssen wir da was abstreichen. Also das hat er ausgelassen, sondern einfach an Regierungsauftrag, um den er lange gekämpft hat, muss man auch sagen. Ich war ja der Meinung, er ist die stärkste Partei und er soll es gleich am Anfang kriegen. Aber das war halt nicht. Ja. So, und dann ist er draufgekommen, dass das irgendwie vielleicht riskanter ist, in der Regierung auszustreiten und dann das Ganze zu beenden, mache ich es lieber gleich und schaue mal, was die anderen zusammenbringen. Und da muss ich das sagen, da fällt mir das eine gewisse Angst vor Verantwortung, wenn man Kanzler sein will, weil das ist ja nicht nichts. Und das Zweite ist natürlich auch kein Verantwortungsgefühl gegenüber der Bevölkerung, gegenüber Österreich und denen, vor allem auch denen, die ihn gewählt haben, von den Nichtwählern. Der hat ja 240.000 Nichtwähler gekriegt. Ja. Da keine hartgesottenen Blues, sondern die einfach gesagt haben, jetzt geben wir mal eine Chance. Ja. Und dann haben die geschaut, wie der gesagt hat, na danke, für das du mich gewählt hast, aber ich putze mich wieder. Das ist, glaube ich, und das hat man gemerkt, wie das aufgedeckt. Ich hatte ein paar Kritikpunkte dabei, die teile ich ja auch. Also ist ja nicht so, dass ich da jetzt sage, alles, was er sagt, das ist nicht in Ordnung, um Gottes Willen. Das sage ich nicht. Also er hat ein paar Punkte, die sicher auch so, dieses Gefühl der Hinwendung zu den Menschen, traurig, dass man sowas sagen muss. An sich muss es logisch sein, von allen, die politisch tätig sind, weil sonst sollen es Tierpfleger werden. Ja? Weil das hat keinen Sinn, wenn man das sozusagen nicht vorleben kann und nicht letztlich, also was mir ganz konkret fehlt, sind die vielen relevanten Vorschläge für Änderungen, die dazu führen, dass du aus dem EU-Defizitverfahren rauskommst und dass du sozusagen da das Defizit wirklich runterbringst und die Schulden wirklich abbaust. Aber wann ist schon mich bereit gleich mit dem Hauptverantwortlichen für diese Schulden, ja, die werden in die Milliardenhöhe, das ist eine Staatsgefährdung, eine finanzielle, eine Gefährdung des Sozialstaates und des Sozialsystems, da stehst du kurz vor dem Abgrund. Wenn das so ist und wenn ich dieses Land retten will, dann gehe ich rein und stelle mit dem Drachentöter. Ja? Und das war nicht in Ordnung. Also ist egal, ist seine Sache, seine Entscheidung. Ich bin jetzt sein Wähler, ich habe daher da nichts beizutragen, außer meine Meinung. Was du sonst sagst, ich stimme dazu. Dieses ewige Kommunizieren, da gibt es eine gute Stimmung. Na, das ist vielleicht der Kass. Das kenne ich von früher aus den Regierungsverhandlungen. Wir müssen den Leuten erklären, wir verstehen uns gut. Die haben gesagt, Herz, wenn ihr das übertreibt, sie glauben mal, ihr kuschelt da drinnen, anstatt dass ihr ernsthaft Interessens abklärt und die Interessen auch austrägt. Und das muss ich sagen, das habe ich gemacht mit der Hinwendung. Wenn ich groß von Sparpaketen rede, dann schaue ich, dass ich eine geringere Anzahl an Mitarbeitern habe, die aber hochqualifiziert sein müssen, entsprechend bezahlt, aber eine geringere, da muss ich nicht da, also eine Koordinationsstelle, das ist mir ein völliges Rätsel, habe ich das erste Mal gehört, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Bei den Autos kannst du symbolhaft doch schön sparen. Na mal, aber wenn jetzt das schon niemand mehr hören will. Ja. Der letzte verstorbene Papst, der ist mit einem Mittelklassewagen gefahren in Rom. Jetzt will er nicht haben, dass die alle mit einem Gokomobil unterwegs sind. Ja. Aber ein bisschen ein Gefühl muss da letztendlich, glaube ich, schon dabei sein. Und das ist mir ein bisschen sehr stark abgegangen. Und die Außenministerin, kaum war sie in der Funktion, schon hat sie einen Geldkoffer gepackt und ist nach Syrien gefahren und in die Ukraine gefahren und hat dort Steuergelder verteilt. Das finde ich auch nicht in Ordnung.
Darf ich dich nur fragen, darf ich dir die Frage stellen, wenn du den Drachentöter suchst dem Herbert Kickl und ihm vorwirfst, was überhaupt ein sehr merkwürdiges Sinnbild ist, weil ich glaube nicht, dass die Aufgabe einer Koalition ist, sich gegenseitig zu töten. Wo
das da, wenn das deine ist das aus dem Märchen, aus dem nicht Kinderbücher
gelesen. Ich bin eher der Meinung, wenn man von vornherein bei den Verhandlungen sieht, dass das eine, dass man es nicht ehrlich miteinander macht, nämlich der ÖVP, dass die unehrlich ist und dass man sie über den Tisch ziehen lassen sollte, so wie das beim Pablo passiert ist, und dass man eigentlich nur die Krücke, der Krückstock zur Belastung der Menschen sein soll. Nur da steige ich lieber doch vorher aus. Warum muss ich da in einer Regierung mit einer ÖVP eine gehen? Und meine Gegenfrage ist jetzt, wo ist er denn, der Drachentöter Babler? Wo ist denn der? Den siehst du und hörst nicht. Den hat der Drache, der Schwarze oder der Türkise, je nachdem wie es der siehst, schon längst verschluckt. Oder mit Feuer zersetzt. Weil, wie ist denn das? Familien werden belastet, Kinder, Kranke, Pensionisten, Mieter. Alle werden belastet. Die armen Menschen, für die der angebliche Drachentöter Babler, da kommen wir ja, da lachen ja die Hühner, gerade bei denen seiner, ja, ist ja wurscht, sage ich jetzt nicht, aber der hat alles versprochen, nichts gehalten. Der lässt sich gerade mit Haut und Haaren zusammenfressen von einer ÖVP, die ihm jetzt das Fell über die Ohren gezogen hat, ihm gerupft hat. Der steht nicht da wie ein Drachentöter, sondern wie ein gerupftes Händel. Der hat für keine einzige Bevölkerungsgruppe der SPÖ, für die er sich so einsetzen wollte, irgendetwas durchgesetzt. Null. Ich wiederhole, null Rufzeichen, zweimal unterstreichen. das ist ja alles unfassbar.
Und da wollte man nicht gerade den Kiekel jetzt
reden. Nein, aber weil du einen Drachentöter suchst, den es gar nicht geben kann. Wo ist denn der Rotte? Der ich will gar keinen Drachentöter, ich will jemanden haben, der an der Regierung der ÖVP Parole bietet. Das, was du forderst, musst du ja bei der eigenen Partei fordern. Weil der Status quo ist, die Welt hat sich weitergedreht. Wir haben jetzt eine Regierung, schlecht wie recht. Die schlechteste Regierung aller Zeiten, eine Verliererregierung, wo sie Verliererparteien zusammen haben, genauso schaut es aus. Aber wo ist denn das Dagegenhalten der SPÖ? Die sind doch auf den Knien, rutschen die jeden Tag, wie die Messdiener. Das sind Messdiener der ÖVP, die alles, was die ÖVP sagt, macht, die alle Menschen belasten, die einfach nicht da war, die SPÖ, wenn man sie jetzt beim Budget gebraucht hätte, um gerade die Armen, die nicht so gut Verdienenden, die Pensionisten, die Familien in Schutz zu nehmen. Da sind sie nicht da, sondern sie haben alles mit verbrochen, um es auf gut Deutsch zu sagen, was die ÖVP ihnen vorgegeben hat. Und wenn die ÖVP sagt, spring vom Donauturm an, die springt da oben mit einem großen Holodaro. Ja, es ist doch so, es ist leider so.
Reden an sich jetzt über den Kiekel und können dann noch über den Baum
reden. Aber du hast ja auch
gefragt. Nein, schau, ich sage dir Folgendes. Du bist der Profi, ich bin der Profi, wir zwei haben unsere Erfahrungen. Wenn die mit uns geredet hätten, hätten wir ihnen gesagt, wie wird es die ÖVP anlegen? Ja? Wir kennen sie über Jahrzehnte. Und jetzt zu tun, dass man sagt, ich bin überrascht, die sind ja eine richtige Klientelpartei, Pfeilgang, oder die vertreten ja die Interessen der Bauern, der Energiewirtschaft, nicht einmal der Bauern, sondern von einzelnen Teilen der großen Bauernbetriebe, ja, wobei ich da immer eher das sehr liberal gesehen habe. Ja. So, die Industrie, die Banken, was lese ich da jetzt gut? 300 Millionen, die kriegt das ja lackig an Lochkrampf, wenn ich das lese. Ja. So, und da kommt die Energiewirtschaft, in den Markt wollen sie nicht eingreifen. Die Teuerung wollen sie dadurch nicht in den Griff kriegen, die Inflation wollen sie nicht bekämpfen, ist schon fertig. So, und das muss ich doch vorher wissen. Und wenn ich das vorher weiß, spitze ich das genau auf diese zentralen Fragen zu. Dann habe ich vielleicht eine Begründungsgrundlage, dass ich sage, schon, das wollen die alle nicht. Die wollen einfach ein weiter wie bis, noch schlimmer als weiter wie bisher, ganz neue Wege gehen, wo es noch schlimmer wird unter Umständen. Die müssen erst wegverhandeln, was sie da vorhaben. Das ist die ÖVP. Und dann, wenn die stark genug sind und das liegt dir was an der Republik, musst mit denen halt zusammengehen und musst versuchen, sie während einer Regierungsarbeit zu zwingen, dass sie mehr an Österreich denken und weniger an die ÖVP. So sehe ich das.
Na gut, machen wir eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir gleich ausgiebig über das Sparbudget, das der Finanzminister gestern präsentiert hat. Gleich sind wir wieder zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Willkommen Peter Westenthaler und Josef Czap. Und jetzt sprechen wir über das Budget. Ein bisschen was haben wir ja schon vorne weggenommen. Herr Czap, zweiten Teil würde ich mit Ihnen starten. Ist es Ihrer Meinung nach ein ausgewogenes Budget? Ist es ein reines Sparbudget? Wie sehen Sie das, was der Finanzminister da gestern präsentiert hat?
So eine Bewertung kann ich noch gar nicht vornehmen. Da wäre ich ein Scharlatan. Denn in diesem Budget sind großteils Dinge, die eher so nach Überschriften aussehen, sind großteils Dinge, wo man erst auf die ganz genauen Zahlen dann schauen muss, was rauskommt. Wenn ich zum Beispiel drinnen habe, man muss sich die Besteuerung bei den Stiftungen überlegen. Da liegt viel Geld bei den Stiftungen. Wie soll das ausschauen? Wie soll das ankommen werden? Wie soll es vor sich gehen? Was geschieht damit? Das ist ganz konkret. Ich bin froh, dass das drinsteht, aber wie wird es genau ausschauen? Dann steht drinnen, Bankenabgabe, ja, 300 Millionen, da kriege ich einen Lochkrampf. Ja. Die sind nur immer schuldig an die 5 Milliarden von der Bewältigung der Finanzkrise. Wo sind die Milliarden, die die Banken zu zahlen haben? Ja, das ist mir zu wenig. Die Energieunternehmungen, wo die Leute beim Heizen den Tränen nahe waren, weil das immer teurer und teurer geworden ist, wo es keine Obergrenzen großteils gegeben hat und die werden jetzt mit 200 Millionen, das sind ja symbolische Ziffern, das ist aber nicht etwas, wo man sagt, Gott, ist ja klar, das hat ja auch der Matterbauer dann gesagt, der hat gesagt, wer mit der ÖVP oder mit den Nesern in der Koalition ist, der kriegt keine vermögensbezogenen Steuern und der wird nicht Milliarden bei der Bankenabgabe und Milliarden bei der Energieabgabe haben, sondern eben nur 300 Millionen und 200 Millionen. Das ist eine ehrliche Antwort und ich finde, das ist auch eines Finanzministers würdig, dass er darauf auch eingeht und dass er letztlich auch das sagt. Ich finde es auch gut, dass er gesagt hat, wir haben ja nicht das Geld, dass wir an jeden wurscht, wie er gerade sozial situiert ist, die Heizkessel, den Heizkesseltausch finanzieren können, das E-Auto subventionieren können, das Elektroauto subventionieren können und der Klimabonus mit 1 Milliarde war einfach ein unmöglich, ja, zerstörtes Budget. Und das, was ganz wichtig ist, was auch drinnen vorkommt, ist, was passiert, wenn die Schulden so groß sind, dass es eine Zinsenexplosion gibt? Dann ist es aus. Dann ist es aus. Dann kannst du den Sozialstaat in die Haare schmieren. Ja? Weil dann wirst du Probleme bei allem haben, was du zu finanzieren hast im Sozialstaat. Du wirst Probleme haben bei allen Förderungen. Das wird dann durchschlagen auf die Länder und die Gemeinden. Ja? Das heißt, du musst das in den Griff kriegen. Und bis 2029 steht überall, wenn das sonst 54 Milliarden Schulden, wie wird das dann abgebaut? Das heißt, du musst da Schritt. Und das sagt er, das ist eher mein Kritikpunkt wieder, es müssen alle einen Beitrag leisten. Sage ich grundsätzlich ja, aber es muss sozial differenziert sein. Da sagen sie dann, ja, also sie haben Beschäftigungsgarantie für Langzeitarbeitslose drinnen, Unterhaltsfonds für Alleinerziehende, Kindergartenplatz, mindestens so wichtig als Familienbeihilfe. Ich hätte trotzdem nicht bei der Familienbeihilfe und bei der Kinderbeihilfe diese Valorisierung ausgesetzt für 2 Jahre. Ich hätte es trotzdem nicht gemacht, aber ist egal, ist nicht der Punkt. Wenn es die Kindergartenplätze, wenn das funktioniert, wenn man die Lehrer, den Deutschförderunterricht, wenn man das alles in den Griff kriegt, ist das einmal schon viel, viel wert. Bei der Steuer, bei der Progression, bei der Kalten, da ist man auf dem halben Weg stehen geblieben, das wollte wieder die ÖVP nicht. Ich könnte ja aufzählen, wo überall die ÖVP einen Mandel gemacht hat, weil sie gesagt hat, das will sie letztendlich alles nicht. Und ich finde, das Ganze, was noch dazu kommt, ist, es ist oft mit einem Vorbehalt der wirtschaftlichen Entwicklung noch verbunden. Ja, möchte ich noch dazu sagen. Was sehr positiv drinnen ist, ist Bekämpfung des Steuerbetrugs und Durchforstung der Förderungen. Das war ein besonderes Anliegen. Ich kann nicht sagen, warum. Weil Wiener Klubobmann war und auf einmal war Bundeskanzler und da war noch der Josef Beul, der jetzige ÖFB-Präsident, war der Vizekanzler. Damals hat man gesagt, wir müssen uns anschauen, wie das mit den Förderungen ist, weil das ist viel. Ich glaube, das sind 30 Milliarden oder was mittlerweile. Ja? Und das kann man runterführen. Welche sind sinnvoll? Was geschieht da mit dem Geld? Ja? Also, und da finde ich, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo man beobachten muss, was da daraus wird. Und die Bekämpfung des Steuerbetruges, meiner Meinung nach, ist einmal sowieso unheimlich letztlich wichtig. So, ich könnte das jetzt endlos weiterführen. Also ich versuche eine differenzierte Betrachtung zu machen. Ich glaube, dass es richtig ist, wenn man versucht zu verhindern, dass wir in die völlige Finanzierungslosigkeit und in den völligen Zusammenbruch des Staates, vornehmlich auch des Sozialstaates, kommen. Das wäre eine Katastrophe, das darf man nicht zulassen und da muss man auch die nötigen Schritte setzen, aber sozial so ausgewogen, dass die, die es haben, ja, und da verstehen noch immer nicht die ÖVP und die NEOS, auch mit einer vermögensbezogenen Steuer noch zusätzlich, die auch noch mit einbezieht, außer die Banken und die Energieunternehmen und alle die. So, das wäre mein Dings. Ansonsten ist der Rückzug im Klimabereich in dem Dimension, wie es die Frau Gewessler gemacht hat, gerechtfertigt. Aber ganz ohne Bekämpfung des Klimawandels wird es nicht gehen.
Ich habe mir die Rede angeschaut, diese Budgetrede, und ich habe es nicht gezählt, wie viele Dutzende Budgetreden ich schon gesehen habe von verschiedensten Finanzministern. Ja. Und es war auffallend, dass das die schwächste Budgetrede aller Zeiten war. Sie war mutlos, kraftlos, saftlos. Und man hat so den Eindruck gehabt, mehrere Journalisten haben das beobachtet, er wollte sich beeilen, dass er damit fertig wird. Es war ihm selber peinlich. Es war ihm selber, dem Finanzminister war seine eigene Budgetrede peinlich. Nicht nur vom Stil her, weil es war langweilig, fahrig. Es war eine Art Vortrag wie auf der Universität. Die Studenten waren nach 10 Minuten eingeschlafen. So langweilig war das. Und er wollte nur rasch, sogar wo ihm die eigene Fraktion applaudiert hat, hat er schnell weiter in den Applaus hineingeredet. Er wollte nur rasch das hinter sich bringen, weil es ihm gar so peinlich ist. Und weil das nicht wirklich sein Budget ist, das sagt einiges aus. Aber trotzdem, und das kann man ihm nicht ersparen, ist er mutiert, vielleicht ist das jetzt politisch nicht so korrekt, was ich sage, aber ich sage es trotzdem, so, also es ist ein roter Indianer geworden. Ja? Das ist, die Roten sind jetzt Indianer, er ist der Oberindianer im Finanzministerium, nur leider bei der falschen Gruppe. Also es ist kein Apache, die haben immer für die kleinen Leute gekämpft, sondern eher bei den wütenden und sehr wilden Sioux-Indianern. Und der hat jetzt dort einen Matterpfahl aufgestellt, als kleiner roter Sioux-Indianer, und auf dem Matterpfahl steht das Volk, sonst niemand. Und die kleinen Leute, die Bevölkerung wird an den Matterball gefunden. Nicht die politische Kaste, nein. die, die schon bisher sich kaum was leisten konnten, denen es nicht gut geht, die werden noch einmal zur Kasse gebeten. Die werden auf den Matterfall angebunden und gemattert. Im Gegensatz zur politischen Kaste, und ich habe das schon im vorigen Statement gesagt, die sich richten, die sich die Gehälter abcashen, die Autos, Dienstautos fahren, ihre Mitarbeiter, all diese Punkte, vom Schellhorn angefangen, alle runter. Und das ist diese Ungerechtigkeit, die man sieht. Der zweite Befund ist, das ist kein Sparpaket, es wird überall geschrieben im Titel, Sparpaket. Nein, es ist kein Sparpaket, es ist ein reines Belastungspaket. Wäre es ein Sparpaket, dann würde man ja einsparen. Aber bitte schaut euch die Zahlen doch an. Es gibt kein Einsparen. Wir haben auch in den nächsten Jahren, machen wir Schulden, und zwar jede Milliarden. Es müssten insgesamt bis zum 29er Jahr, ist ja eine unfassbare Zahl, über 50, ich glaube 54 Milliarden Euro eingespart werden. Von dem ist weit und breit nichts zu sehen. Wir schreiben weiter Budgetdefizits von über 4%, obwohl wir nur 3 machen dürften laut EU. Das heißt, wir stolpern in ein EU-Defizitverfahren hinein. Und ich glaube, dass das bewusst gemacht ist von diesem Finanzminister und der SPÖ. Übrigens, die SPÖ hat das ja schon vor der Regierungsbildung gefordert, um den schwarzen Peter dann, wann die weitere Belastungen kommen, der EU zuzuschieben. Das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte, der Strategie, die da ist. Das heißt, man stürzt das Land in eine Fremdbestimmung. Wir werden von der EU fremdbestimmt werden durch dieses Defizitverfahren, das wie das einmal im Gebet kommt, weil die jetzige Regierung nicht in der Lage war, so zu sparen, dass wir kein Defizitverfahren bekommen. Es ist ein reines Belastungspaket, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist am Ende nicht nur das, und zu den Belastungen im Detail kommen wir noch, es ist eine Kapitulationserklärung vor den großen Aufgaben, die das Land hätte. In diesem ganzen Budget, auf zig Seiten, also über 100 Seiten, gibt es keine einzige wirkliche Strukturreform. Nicht eine, keine Vision, keine wirkliche Reform, wo man sagt, die, boah, das wird was werden, das ist ein großer Wurf. Nichts. Es ist langweilig und es ist in Wahrheit auch noch am Ende sinnlos, aber es ist, und das ist der dritte Befund, es ist ein Anschlag auf die Existenzen hunderttausender Österreicher. Das ist es. Und das Schlimme daran ist, dass das, was wir bis jetzt kennen, was bis jetzt bekannt ist, ja nur ein Bruchteil davon ist, was in Wahrheit bei den nächsten Belastungspaketen auf uns zukommt. Jetzt haben wir mal 25, 26. Aber es ist ja völlig klar, dass dieser Budgetpfad nicht halten kann, weil er auf schon wieder falschen Annahmen beruht. Genauso wie seine Vorgänger, wie Brunner, wie alle viele Finanzminister vor ihm, hat er ja das Budget auf der Annahme gebettet, dass wir ein Wachstum haben werden. Dieses Wachstum kommt aber nicht. Es ist das 24er Budget, also das letzte, hat da dein lieber Freund Magnus Brunner unter der Annahme gezimmert, dass wir 1,3% Wachstum haben. Ausgekommen ist 0,3% Minuswachstum. Deswegen ist gegen die Wand gefahren, nämlich ist einer der Gründe. Und jetzt tut man schon wieder aus der Luft, greift man irgendwelche Zahlen und baut darauf ein Wachstum. Übrigens, was man der Herr Finanzminister bisher nicht erklären konnte, ist, vielleicht fragt er jetzt irgendwann einmal, auch vom Mainstream einmal, im Budget 24 hat der Magnus Brunner, wo das Budget in Bach gegangen ist, die größte Einnahme des Staates, du weißt, was das ist, die Umsatzsteuer, angegeben mit 40,1 Milliarden. 40,1 Milliarden kommen aus der Umsatzsteuer in das Budget hinein. Und zwar bei einer Annahme von einem Wachstum von 1,3%. Im 25er Budget, und das ist schon sehr merkwürdig, also da weiß ich nicht, ist einer da Völler passiert, gibt es da einen irgendeinen Bock, den sie da geschossen haben? Ich frage eine, stell nur die Frage, ich habe das Budget genau durchgelesen. Im 25er, jetzt zu beschließenden Budget, steht unter dem Posten Umsatzsteuereinnahmen genau dieselbe Zahl. 40,1 Milliarden. Die schon im 24er nicht gehalten ist, weil wir ja kein Wachstum haben, sondern ein Minuswachstum. Wie kommt der auf die Zahl? Wie kommt der jetzt auf die Zahl, wo wir Schlusslicht sind beim Wachstum in Europa, ein Minuswachstum haben, wieso stellt der das? Das ist ein Schummel, das ist eine Show. Entweder ist es Schummelei oder reine Show. Weil du kannst nicht bei einem Minuswachstum von 0,3 oder mehr Prozent oder auch nur geringfügig weniger dieselben Einnahmen aus der Umsatzsteuer haben wie bei einem Wachstum von 1,3. Das geht nicht. Das ist Voodoo, das ist Gewirfet. Aber das hat mit einer seriösen Budgetpolitik nichts zu tun. Wir wissen, und das ist der vierte Befund, Bund, Länder, die Mehrzahl der Gemeinden und die Krankenkassen sind pleite. Wir leben in einem Pleiteland. Wir sind pleite. Das hätte eigentlich als Überschrift stehen müssen bei diesem Budget. Wir sind pleite. Das wäre ehrlich gewesen. Die ÖVP hat es geschafft, das Land in die Pleite zu führen. Und zwar in allen Strukturen dieses Landes. Überall. Bis hin zu den Krankenkassen, die jetzt den Menschen die Behandlungen streichen. Die nimmt die keine Überweisungen mehr annehmen. Das ist ja alles. Es ist alles so unfassbar. Und gleichzeitig steigende Schulden weiter. Wir werden in Kürze einen Schuldenstand von 87% haben. 87% des Bruttoinlandsprodukts. Das muss man sich mal vorstellen. Wir werden in Kürze eine Schuldenquote von über 45% haben. Die steigt auch. Ja, wo sind die Auswirkungen des jetzigen Pakets? Nirgends. Schulden steigen, Belastungen steigen und auch die Steuerquote steigt. Da fragt man sich wirklich, wo ist da ein Sparpaket? Das ist ein Belastungspaket für alle. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Das ist die Belastung der weitesten Bevölkerungsgruppen, vor allem bei den Familien. Dass die ÖVP eine Familienpartei ist, ist mit dem Budget beendet, weil die Familien werden massiv belastet. Das kannst du überall ausrechnen, sogar das Rote Momentum-Institut das ausrechnen. Allein durch die Streichung der Valorisierung Familiengeld, Kindergeld verliert eine Familie mit zwei Kindern in zwei Jahren 560 Euro. Das ist einmal Faktum, das ist errechnet. Jetzt kommt dazu der große Angriff, und das ist für mich das wirklich Mieseste, der große Angriff auf die Pensionisten, und zwar auf allen Ebenen, auf aktive Pensionisten oder solche, die es vielleicht bald werden wollen. Was ist bei den aktiven Pensionisten? Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge, 300 Euro im Schnitt. Dann kommt dazu die sämtlichen Gebührenerhöhungen bei allen Ausweisdokumenten. Du wirst, jeder braucht einmal einen Pass, einen Personalausweis, einen Führerschein, einen Zulassungsschein, was auch immer, um 48% Erhöhung. Der Personalausweis und der Pass kosten nicht mehr 72 Euro, sondern 112 Euro künftig. Also 37 Euro mehr. Die kommen zu den 300 noch dazu. Beim Pensionisten sind wir auf 337 und nochmal 25 Euro bei der E-Card. Das ist ja überhaupt ein Raubzug. Das ist eine Räubersgeschichte. Das ist eine besondere Räubersgeschichte. Die E-Card, die Kosten für die E-Card, die jährlichen Kosten, werden verdoppelt.
Von 13 auf 26
Euro. Auf 26 Euro. Und jetzt kommt es. Nicht nur das. Das heißt, die schon haben. Die Pensionisten waren bisher befreit von diesen Kosten der E-Card. Und die zahlen jetzt genauso. Also nochmal on top 25 Euro. Das heißt, ich bin jetzt schon bei 400 Euro durchschnittlicher Belastung der Pensionisten. Und da rede ich noch gar nicht, dass das auch die Mindestpensionisten treffen wird. Mit einem geringeren Beitrag. Aber auch, wo ist da die soziale Gerechtigkeit? Und auch beim Zugang zur Pension wird ja erschwert. Die Quote der Pension wird gesetzlich erhöht auf 63 Jahre. Und die Arbeitszeit, die Anwartschaft von 40 auf 42 Jahre. Das heißt, wir haben in Wirklichkeit eine gesetzliche Pensionsanpassung, Pensionserhöhung beim Alter und bei der Arbeitszeit. So, für alle, die vielleicht jetzt bald einmal in Pension gehen wollten. Und wir haben, das läuft so nebenbei mit, die schrittweise Erhöhung des Frauenpensionsalters von 60 auf 65. Das ist ein Anschlag auf jeden Pensionisten und auf alle, die es werden wollen. Das ist eine Geschichte, die man einfach nicht erklären kann. Und ich verstehe nicht, warum man da spart. Und jetzt bin ich beim Punkt, den du ja auch sagst, da haben wir eine Meinungsgleichheit. Während bei den Pensionisten 350 Millionen einkassiert wird, während bei den Banken und Energiekonzernen nur 250 Millionen im Jahr.
300 und 200.
So, aber weniger. So genau weiß man das übrigens noch nicht, weil das ist ja alles eine Frage der Berechnung. Wie komme ich zur Idee, bei Banken, die einen zweistelligen Milliardenbetrag an Gewinnen jedes Jahr machen, oder bei Energiekonzernen, die auch Milliardengewinne machen, dort weniger zum Budget beitragen zu müssen als Pensionisten, Familien, Kinder, Kranke? Es ist einfach unfassbar. Und das ist der Sündenfall der SPÖ. Das bleibe dabei, dass die ÖVP kein Herz hat, wissen. Wir wissen seit dem Budget, seit des Verrats des Bablers, dass er die Menschen verraten hat, dass er kein Herz hat, keine Empathie hat, dass es ihm wurscht ist, dass er die kleinen Menschen, die kleinen, die nicht so viel verdienen, über die Klinge springen lässt. Das ist letztklassig, muss ich wirklich sagen.
Schau, mal abgesehen davon, dass die vielen Dinge, die ich kritisiere sogar, manches auch, was du kritisierst, das ist nicht durchgewunken worden, sondern das haben wir schon nächtelang zusammengesessen und haben dort umher debattiert, gestritten. Und das ist halt das Ergebnis, wenn man mit der ÖVP und mit den EOS eine Koalition macht. So, sag's einmal ganz nüchtern, so ist es. Und beim, was mir den Matterbauer gut gefällt, ist, dass ein Professor der Ökonomie hat ein Gefühl für Gerechtigkeit und für soziale Empathie. Und du merkst in seiner Rede, diesen Widerspruch zwischen Professor und Politiker. Das ist hochinteressant. Also als Politiker muss er dann am Ende des Tages das, was die drei Parteien ausgemacht haben bei dem Budget, präsentieren als das Ergebnis mit dem Hinweis, als Professor hätte ich noch andere Sachen gemacht, aber es ist nicht gegangen. So, das ist im Wesen der Politik, wenn man in einer Regierung ist, das kann man wohl nicht wollen oder man geht gar nicht erst rein in die Regierung, aber das ist so. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist, wie viele Budgets haben wir schon miterlebt, die beschlossen worden sind und die sich dann entwickelt haben während der Legislaturperiode. Zahlen sind äußerst, wie soll ich sagen, beweglich. Ja? Das hängt von der Wirtschaftsentwicklung, von den Steuereinnahmen, von irgendwelchen Katastrophen, siehe die berühmten Sanktionen, Hochwasser. Da gibt es so viele Dinge, die dann auch noch eine Rolle spielen. Also daher sind das jetzt einmal Annahmen, ja, so wie viele der Punkte da drinnen mit einem sogenannten Budgetvorbehalt versehen sind und sind viele Annahmen da drinnen. Ob das dann in der Form auch wirklich so kommt, wird man am Ende des Tages wissen. Aber was mir fällt, ich suche die ganze Zeit...
Die Belastungen sind alle...
Ich versuche dazu zu erklären, das Argument ist, bei den Pensionen, Moment, da streiten jetzt Schwarz und Blau, ob die Krankenversicherung beide gemacht haben und das behaupten die Schwarzen, es waren die Blauen dabei und die Blauen sagen, sie waren nicht dabei. Der Kickl hat vorhin dazu Stellung genommen. Also jedenfalls sagen dann die Roten, die SPÖ, die Sozialdemokraten, es geht um die Sicherung des Pensionssystems, sie wollen das damit absichern und keine weitere Debatte darüber führen. So, das ist der Grund. Und mit das kann man, wenn man sozusagen eine soziale Explosion verhindern. Und das ist das, was ich unterstelle, teilweise den Freiheitlichen, dass die riskieren, eine soziale Explosion riskieren. Weil wenn man das alles umsetzt, was die Blauen nicht machen und was sie machen, dann erkenne ich die Republik.
Aber dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Wie sozial gerecht ist dieses Budget eigentlich? Ganz kurze Werbepause, dann sprechen wir gleich darüber.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, wir kommen zurück zu unserem dritten Teil mit Josef Czap und Peter Westenthaler und wir bleiben beim Budget. Es ist einfach das bestimmende Thema, muss man sagen. Und die zentrale Frage, wir haben es jetzt am Ende der letzten Runde schon angesprochen, ist natürlich, ist dieses Budget sozial gerecht?
Herr Westenthaler. Na, das habe ich, glaube ich, vorher recht gut erklären können. Ist es eben nicht, weil durch dieses Belastungspaket, das auf die Menschen zukommt, Pensionisten, Kinder, Familien, Mieten, Kranke, wo Leistungen gestrichen werden, wo die E-Card erhöht wird, Gebührenlawine hat jetzt zugekommen. Es wird im Schnitt, die Berechnungen laufen, wenn man das einmal überschlagsmäßig ausgerechnet, für eine gewöhnliche Familie mit zwei Kindern wird es in den nächsten beiden Jahren eine durchschnittliche Belastung je nach Einkommensklasse zwischen 500 und 800 Euro bedeuten. Jetzt kann man sagen, das ist nicht viel. Ja, ist nicht viel, wenn ich so wie die Regierung 20.000 Euro verdiene, ist es nicht viel. Aber für das untere Einkommensdrittel, das um die Existenz kämpft, bis hin zum Mittelstand, unteren Mittelstand und sogar mittleren Mittelstand, ist das verdammt viel Geld. Und die Auswirkungen und den Schaden, den man damit anstellt, den kann man sich noch gar nicht vorstellen. Der wird uns erst in den nächsten Jahren beschäftigen, was das heißt, Bevölkerungsentwicklung, weniger Kinder, damit insgesamt auch für die Wirtschaft weniger Menschen in dem Land. Da sagt man wieder, man muss Ausländer ins Land holen. Schau, da gibt es den Präsident der Volkshilfe, den Fenninger. Also ist er, wie du weißt, eingefleischt, der Rotter. Und politisch sind wir wahrscheinlich relativ deutlich auseinander. Der hat gesagt, dieses Budget ist ein gefährlicher Irrweg und eine Schande. Und er hat recht. Er hat einfach recht, das muss man jetzt einmal sagen. Denn was hat denn die Regierung eigentlich verabsäumt? Sie haben nicht nur schnöde mit dem Rosenmäher die Belastungen verteilt auf die armen Leute und auf die, die es nicht leisten können. Sie haben auch im Gegenzug vergessen, dort sich Geld zu holen, wo es ja möglich wäre. Und das ist jetzt, weil du sagst, es gibt keine Gegenvorschläge. Es gibt sie schon. Ich habe in dem ganzen Budget nicht ein einziges Mal ein Wort zur illegalen Migration gehört. Das kommt nicht vor. Gibt es nicht. Wie kommt eine Regierung drauf in Zeiten wie diesen, wo wir wissen, dass das Asylwesen und die illegale Migration uns zwischen 5 und 8 Milliarden im Jahr kosten, dort nicht hineinzufahren? Und siehst du, das ist die Antwort vom Herbert Kickl, der uns auch im Interview erklärt hat. Asylstopp, aus, fertig, kann man einlassen. Ersparst du dir Milliarden in den nächsten Jahren. Nicht nur, na sicher,
Hunderte
Mindestsicherung,
Millionen.
Ja, Betreuungskosten, ja. Kein Wort in diesem Budget. Es heißt, man lasst weiterhin Solidarität walten, das ist, was die Regierung macht, Solidarität mit den Völkerwanderern, die zu uns reinkommen, wo dann ein Teil Messerstecher vergewaltigen. Da ist die Solidarität übrigens auch der Sozialdemokratie. Aber Solidarität mit den Pensionisten, Familien und Kindern, die gibt es in dem Budget nicht, weil die werden belastet. Zweiter Punkt, es kommt kein einziges Mal das Wort Inflation, Preisdeckel oder sonstiges vor. Es gibt es nicht. Es existiert kein Preisdeckel, keine Teuerung, nichts ist drinnen. Man lässt es weiter durchrauschen. On top zur jetzt wieder steigenden Inflation, wir sind mittlerweile wieder auf 3,5%, kommen jetzt diese Belastungen dazu. Wie soll sich denn das ein Mensch leisten können? Wie soll sich eine Pensionistin, eine Familie in Wien mit, ich weiß nicht, mit 1500, 1800 Pension oder mit 2000 Einkommen, wie soll das ausgehen? Wie geht sich der Einkauf aus? Die höchste Pension ist im Supermarkt, Inflation ist im Supermarkt. Die Miete muss bezahlt werden. Jetzt 60% Kostensteigerungen bei den Betriebskosten in Wien. 60%. Wer soll sich das? Es ist unfassbar. Die Leute verarmen ja immer mehr. Und da ist keiner da, der ihnen hilft. Wer soll sich da? Mir tut es im Herz weh, weil ich merke, das ist ein Volksverarmungspaket. Und da trifft es nicht nur die ganz Armen, die schon unter der Armutsgrenze leben. Nein, das geht in den Mittelstand hinauf. Das muss man sich alles einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und dort findet die Regierung keine Antwort. Kein Preisdeckel ist versprochen worden von Pablo im Wahlkampf. Preisdeckel, überall dort. Jetzt ist die, was ja auch vergessen worden ist, steht natürlich auch nicht im Budget, die Strompreisbremse ist abgelaufen. Die ist weg. Die gibt es nicht mehr. Das heißt, der pure Strompreis, die Energieversorger fahren schon wieder auf mit den Preisen. Jetzt kommen die ganzen Abrechnungen. Die nicht finanzierbar, nämlich vor allem für die privaten Haushalte, aber auch für die Wirtschaftsunternehmen, auch für die Industrie, nicht mehr finanzierbaren Energiepreise, zu hohen Energiepreise, auch im Vergleich zum internationalen Markt, steigen jetzt wieder an. Muss wieder der Kleine zahlen. Das heißt, wir sind hier in einem Perpetuum mobile, wir sind hier in einem Rad des Grauens, wo diese Regierung mit diesem Budget diesen anhatzt, statt dass sie dämpfende Maßnahmen vorlegt. Und im Übrigen, auch die Wirtschaft fragt sich, wo sind denn wirtschaftliche Anreize? Also wo ist bitte bei der Wirtschaft, wo sind Investitionsfreibeträge neue oder erhöhte? Gibt es nicht. Wo ist die Senkung der Lohnnebenkosten der Versprochenen, damit man die Wirtschaft ankoppelt? Wo ist eine Senkung der Körperschaftssteuer? Nichts, alles nicht drinnen. Stattdessen wird die Steuerquote neu erhöht, damit wir alle noch mehr Steuern becken. Und die Regierung und natürlich auch die Unternehmungen. Ich bin entsetzt, dass man so ein inhaltsleeres, ein schnödes Abkassierprogramm, mehr ist es nicht. Das ist nur ein Bürgerabkassieren ohne jegliche Fantasie, ohne jegliche Struktur. Das kann nicht funktionieren, es wird übrigens auch nicht halten, sagen jetzt schon alle Experten. Es ist traurig, wir sehen eine Regierung, die handlungsunfähig ist.
Gut, aber da möchte ich mal insofern was ganz Wichtiges hinzufügen, nämlich, ich bin total der Meinung, dass es einfach nicht geht, dass man über Steuersenkungen spricht und nicht weiß, wie das finanziert werden soll. Du brauchst ja, wie es so schön heißt, dagegen finanzieren. Ich bin dafür. Wir haben immer da x-mal schon diskutiert, ob das die Körperschaftssteuer. Ich wüsste haben, dass man wettbewerbsfähig ist, dass der Standort Österreich gesichert ist, alles okay. Aber wie soll das finanziert sein? Das kannst du zum Beispiel finanzieren, indem du von den Banken Milliarden anzwickst, ja, in einen Fonds reingibst und sagst, und das verwenden wir jetzt, damit die dort konkurrenzfähiger sind. Nicht alles, aber einen Teil. Ich werde da nicht Familien- und Kinderbeihilfe die Valorierung ausgesetzt, weil das wäre auch noch finanzierbar gewesen, wenn man die Energieunternehmen anders hier einbezogen hätte. Ich bin der Meinung, Preisdeckel war immer das, war ja das, was mich gefreut hat, dass das in der Wahlbewegung auch drinnen war, dass das ein wesentlicher Punkt ist, um die Teuerung in den Griff zu kriegen und die Inflation zu bekämpfen. Es gibt so viele Ökonomen aus Deutschland, die schreiben, das Problem in Österreich ist die Inflation und ist das, dass da keine Maßnahmen dagegen gesetzt werden, sondern immer nur Einmalzahlungen, Dauerförderung, Dauerunterstützung. Damit hast du das nicht in den Griff. Und das ist das Problem. Und dann fangen wieder die Debatten an. Jetzt hört sich wieder die Strompreisbremse auf. Jetzt ist es wiederum einmal, hat man das wieder nicht in den Griff. Und damit schaffst du nicht, dass die Lebensgrundlagen für die Menschen wirklich da bewältigt werden. Und jetzt kommt noch was dazu. Natürlich ist der Mittelstand auch bedroht und gefährdet. Ja? Aber es ist zu wenig zu sagen, diese Kette an den unzähligen Belastungen, die da sind, und ich bin kein Freund von den Belastungen. Ich will nur haben, es muss finanziert werden. Und ich will nicht haben, dass die Schulden so hinaufschießen, dass wir eine Zinsexplosion kriegen, dass wir dann so viele Schulden zurückzahlen müssen und vor allem, dass der ganze Staatshaushalt nur mehr Zinsen zahlt, dann bricht das Sozialsystem zusammen.
Aber dennoch ist es sozial unausgewogen, wenn die Banken und Energiekonzerne gemeinsam eben unter Anführungszeichen nur 500 Millionen zahlen, gleichzeitig aber eben die Valorisierung der Sozialhilfeleistungen, der Familienbeihilfe etc. ausgesetzt wird, zahlen dann nicht die Falschen?
Ja, ich bin der Meinung, wenn man sagt, bei der Familienbeihilfe, da man vielleicht die Valorisierung aussetzen, dafür gibt es mehr Kindergärtenplätze. Ist okay, das kann man reden. Ja. Aber das Problem ist das, dass die Banken momentan ja so wenig wieder einbezogen werden als Abgabe mit 300 Millionen, dass du allein, glaube ich, aus der Krankenversicherung schon mehr Einnahmen für den realisierst, 350 Millionen, als das, was die Bankenabgabe ist. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Und es ist unklug, auch von der ÖVP. Die ÖVP, ich meine, dass die SPÖ das so nicht wollte, bekämpft hat, vermögensbezogene Steuern wollte, weit höhere Bankenabgaben, brauche ich nicht extra immer wieder sagen, dass du in so einem Koalitionskonstrukt, wie das mit innerhalb dieser drei Parteien ist, anscheinend nicht anders geht, das finde ich äußerst bedauerlich. Und ich finde es vor allem deswegen bedauerlich, denn weil wir überhaupt in so einer Situation sind, ist die Hauptschuldige die ÖVP und die ist diejenige, die sie jetzt herstellt und das alles blockiert, damit das sozial ausgewogen ist und die sozusagen am Auslöffeln der Suppe eigentlich auch nicht sich beteiligen lassen will, sondern die den Löffel den anderen gibt. Und das geht einfach nicht und das ist einfach meine Kritik an dem Ganzen. Und da werde ich auch nicht runterkraxeln, weil ich finde, das sage ich da schon seit Monaten und das ist etwas, das man berücksichtigen muss, was die Migration betrifft, wo die Familiennachzug, da warte ich drauf, bis da die ersten Erfolgsmeldungen kommen. Da war ich eigentlich immer dafür, dass man da bremsen muss. Was das Asyl betrifft, habe ich immer dafür plädiert, dass man das auf 2 Jahre mal aussetzen soll, damit man das einmal alles in den Griff kriegt. Ja. Aber es ist zu billig und es ist auch rechnerisch nicht richtig. Ja. Zu sagen, wenn wir die Asylfrage in den Griff kriegen, ist das Budget saniert. Falsch, auch nicht richtig. Das ist ein ganz ein kleiner Bruchteil. Da gehört viel mehr dazu. Also mir tut das leid, wenn wir sehen, was da bleibt bei dem Budget, was dann noch verhandelt wird, was es noch an Änderungen gibt, weil ich meine, ob das wirklich so durchgezogen werden kann, bezweifle.
Na, der Punkt ist, wir sind doch da, sind uns ja sicher einig, was ist die härteste Währung in der Politik? Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und ich bin halt der Meinung, dass mit diesem Machwerk, das ist ja kein Budget, das hat mit Budget nichts zu tun, schon gar nichts mit Sparpaket, mit diesem Machwerk der Belastungen, die da auf uns zukommen, die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen insofern noch einmal eine ramponiert worden oder zerstört worden ist. Es liegt eh schon am Boden. Jeden Donnerstag sitzen wir da und haben Fragen. Es geht noch einmal runter und ich sage dir auch warum. Es war heute so bezeichnend, ne? Das ist, sind in den Medien, es war eine Mittagssendung im Radio, da waren zuerst die Belastungen. Da ist vorgerechnet worden, was da jetzt der Pass als nächstes kostet, der Führerschein, die E-Card, was das so durchschnittlich für Belastungen für jeden bringt, 48% mehr, diese ganzen Gebühren. Und als nächstes, der nächste Beitrag war über die Frau Verteidigungsministerin Danner, grinsend, lacht sich ins Fäustchen, weil mittlerweile gesichert ist, dass Sky's Shield kommt und finanziert wird. Wir wissen, das ist dieses lustige Raketensystem der NATO, das bei uns jetzt bald einmal überall aufgestellt wird, also wo man Atomwaffen einspannen kann und wo wir wissen, das kostet im Bestfall 4 Milliarden, im schlechtesten Fall 6 Milliarden.
Das war ausgegliedert aus dem Budget.
Ausgegliedert aus dem Budget.
Das ist, zusätzlich. Das ist ungeheuerlich.
Ja. 4 bis 6 Milliarden Euro. Ja, gleichzeitig sitzt der verdutzte Zuschauer da und rechnet sich gerade aus, was in der Neiche passt, die E-Card, die Pensionskürzung, was auch immer kostet. Damit fährst du die Glaubwürdigkeit völlig gegen die Wand. Eine Regierung, die sagt, wir haben kein Geld mehr. Und die sagt ja, der Finanzminister dreimal im Parlament, so, wir haben einfach das Geld nicht mehr da für die Menschen. Aber für Sky Shield mit 6 Milliarden ist Geld da. Oder wir haben kein Geld mehr für die Menschen. Wir müssen ihnen jetzt nicht nur den Klimabonus streichen. Okay, kann man darüber diskutieren. Gleichzeitig wird aber die CO2-Steuer erhöht werden. Das heißt, der Sprit wird eh wieder teurer für die Leute. Und gleichzeitig liest er dann in den Zeitungen, wie sich der Staatssekretär Schellhorn an funkelnagelneuen A8 bestellt, weil ihm der A6 zu klein ist. Der kleine Otzwig, der Staatssekretär,
der, ich weiß nicht, wie groß der ist, aber um Beinfreiheit geht es bei dem nicht. Der hat einen Smart-Beinfreiheit, der Herr Stotzecker. Der braucht keine Acht. Das muss man sich alles einmal vorstellen. Gleichzeitig wird bekannt, dass sich die Neos um 1,6 Millionen ein neues Büro einrichten. Mit Mitarbeitern, mit Einrichtungen, mit Luxusgeschichten. Weil das brauchen sie zur Koordinierung. Also ich muss da wirklich sagen, da wird da wirklich schwummrig, da wird da schlecht. Das heißt, die politische Kaste richtet sich, während das Volk, wie es so schön heißt, wie es die ÖVP, wie haben die gesagt da, immer der Pöbel, nicht? Die politische Kaste sagt ja zum Volk,
Thomas
Volk, sondern der Pöbel darf zahlen, bluten und brennen, während sich die politische Kaste in Saus und Braus es sich einrichtet. Das ist so zum Genieren, ich geniere mich eigentlich, es ist zum Fremdschämen, dass du solche Politiker und so eine Regierung hast, die, wie wir es jetzt gesehen haben, auf der Regierungsbank schon hintereinander sitzen müssen, weil es sich nicht ausgeht, weil es jetzt klein ist, die größte Regierung, die erste Regierung aller Zeiten, das geht sich alles nicht aus. Jetzt haben sie die Sitz schon kleiner gemacht und trotzdem geht es sich nicht aus. Also ich sage dir, die Menschen haben Wut, haben Zorn, sie werden das auch, das haben jetzt keine Wollen, das ist das Glück der Regierung, aber sie werden das auch zeigen anders, es wird sicherlich Proteste geben. Ich schau mal, bin ja schon gespannt, was dann im Herbst passiert, wenn das nächste eintreten wird, was auf uns zukommt, nämlich Lohnabschlüsse unter unserer Rate, da wünsche ich euch allen alles Gute, da werden wir die ersten Proteste haben der Gewerkschaften oder auch die Gewerkschaften wurden eingekauft von der ÖVP. Mag sein, werden wir sehen. Oder was passiert, also Löhne und Gehälter, die Grundsteuer werden sie uns noch aufhören. Ich kann dir ein ganzes Menü noch vorlesen, was diese Regierung alles im Talon hat. Wir sind erst am Beginn des Blut- und Tränenzeitalters dieser Regierung. Das ist die Ouvertüre einer Oper, die du gar nicht hören willst, wo du das normalerweise, wo du Gemüse auf die Bühne wirfst und Obst, aber wo du das nicht singen hören willst. Diese Regierung will keiner mehr hören und singen. Sie wollen es abwählen, sie wollen neu wählen. Und die haben geklickt, dass jetzt keine Wahlen kommen. Aber es kommt das EU-Defizitverfahren, eine Katastrophe. Und künftig werden wir halt unter Kuratel der Europäischen Union stehen. Und dort werden dann erst so richtig die Daumenschrauben antreten. Ja. Und da wird dann der Herr Matterbauer seinen Matterpfahl errichten. Den kann er dann gleich wieder abbauen, weil den baut dann die EU in Österreich auf. Und dann kommen die wirklichen weiteren Einschnitte. Keine rosigen Aussichten und ich kann nur sagen, rette sich, wer kann.
Ich frage mich, was haben die in der ÖVP gedacht, als sie verhandelt haben, die Beamtengehälter?
Ja,
nämlich die Beamtengehälter verhandelt zu einem Zeitpunkt, als noch die Kugelhupftheorie war anscheinend. Ja, das wird schon so.
Nee, haben
wir. Ja, Kugelhupf. Ja, das wird so wachsam, ist wie ein Kugelhupf. Er geht langsam auf, geht auf, geht auf. Ja. Und daher haben die, nicht, dass es den Beamten nicht vergönnen. Und ich bin als einer, der den ganzen Konvent dort auch mitgemacht hat, über Verwaltung und Reformen. Du liest jetzt in jedem Kapitel Einsparungen in der Verwaltung. Ich frage mich, was haben die bis jetzt gemacht? Haben die bis jetzt gesagt, naja, ich kann nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Aber jetzt sagen wir Verwaltung. Das ist ein Chiffre für nichts. In Wahrheit werden sie keine Verwaltungseinsparungen machen, weil es manchmal gar nicht gescheit ist, weil da Leistungen eingespart werden seitens des Staates, die Bürgerinnen und Bürger waren. Es sind wieder die Bürgerinnen und Bürger, die dann letztlich die Zeche dafür zahlen. Aber gut, das ist immer einer dieser Punkte. Und dann setzen sie sich hin mit einem Beamtengehälter verhandeln und müssen eigentlich gewusst haben, wie die Budgetsituation ist. Dann kommt die Wahl, dann sagt sie, das ist alles nicht rentiert. Alle Zucker, die sie gegeben haben, auch die Schummlerei von den falsch informierten, daher haben sie nicht geschummelt, sondern waren nur falsch informierten Wirtschaftsinstituten, plus der Brunner, plus der Nehammer, ja, die sind dann gegangen am Wahltag, haben gesagt, oh, jetzt haben wir verloren, haben gesagt, jetzt brauchen wir beide einen lukrativen Job, dass wir das abarbeiten können, für uns persönlich. Und die Geschichte hat sie. Und das ist sowas von ein Vertrauensverlust, der ist gigantisch. Und da muss ich dir ehrlich sagen, ich hoffe darauf, dass die zwei Koalitionsparteien und vor allem die Sozialdemokraten da noch harte Auseinandersetzungen mit der ÖVP in der Regierung führen, wenn es sein muss, auch mit den Neos, aber die haben ja andere Schwerpunkte, aber dass man das dann wirklich führt, weil ich glaube, anders ist das sonst nicht machbar.
Gut, machen wir noch einmal eine letzte Werbepause und dann kommen wir zum großen Finale hier mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Ja, wir kommen zurück zum letzten Teil mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Und jetzt ziehen wir ein bisschen Bilanz über das Budget, schauen aber auch in die Zukunft. Peter Westenthaler hat vorher gesagt, es ist mutlos, kraftlos, saftlos, haben Sie, glaube ich, gesagt, zu dem Budget. Ich habe heute geschrieben, es ist vor allem visionslos, dieses Budget von Aufschwung, von Wirtschaftsturbo, von Standortpolitik, ist da weit und breit nichts zu sehen. Fällt uns das nicht am Endeffekt alles wieder auf den Kopf, weil dann erst recht die Steuereinnahmen fehlen und weitere Spareinnahmen kommen müssen am Ende des Jahres?
Richtig. Wenn es so läuft, dann ist es so. Und da ist aber das Prinzip Hoffnung schwingt da überall mit, unausgesprochen oder ausgesprochen, dass man sagt, naja, wir wollen den Standort sichern, wir wollen, dass das eine konkurrenzfähige Wirtschaft ist, wettbewerbsfähig ist, wir wollen, dass wir in der Europäischen Union eine stärkere Position, eine stärkere Rolle haben, aber dann müsste man die Vision haben, sich zurückzuziehen, dass man Steuergelder verbrennt, ja, indem man dann in dem Wettbewerb, wer überweist mehr nach Kiew, weiterhin mitmachen und dass man das eher beendet und dann nicht dann noch, wenn der Trump jetzt Syrien sympathisch findet und anerkannt, dann soll er dort das Geld überweisen. Das braucht nicht ein kleines Land wie Österreich machen. Das macht er ja gerade aus in Katar und überall. Also das brauchen wir nicht machen, sondern wir sollten jetzt schauen, dass wir in Österreich wieder diese Stärke kriegen, die uns früher so ausgezeichnet hat, diesen Glauben an das Land, das Glauben, dass diese österreichische Kultur auch eine offene ist, die also integrationsfähig ist, die nicht Ängste hat, die unbegründet sind, die wirklich in dem Wettbewerb in Europa, in Mitteleuropa wieder um ein Orientierungspunkt ist. Man war so stolz in der Kreisgärer, da bist du hingefahren, die haben gesagt, woher kommen Sie? Habe ich gesagt, Österreich, aha, Kreisgärer, aha, haben sie dann alle gesagt. Und das war auch beim Franitzkis und später auch noch, auch beim schwarzen Minister, ich will da nicht ungerecht sein, ja. Aber diese Stärke, diese Ausstrahlung, und da musst du ein Bildungssystem haben, das dem gerecht wird, du musst eine Wirtschaft haben, du musst sozial da richtig unterwegs sein und du musst auch imstande sein, dass du in dem europäischen Konzert eine wirkliche Rolle spielst und nicht der Wasserträger bist. Und das, glaube ich, halte ich für realistisch und das kennt man jetzt, das war mein Lieblingsthema, am liebsten kann man die Sendung nicht verlängern, das wird ja am liebsten dann noch länger über das reden, weil ich finde, nur einmal ein letztes, das, was momentan die katholische Kirche zusammengebracht hat mit ihrer Inszenierung des Franziskus-Begräbnisses. Dieses, wir sind die neue Kirche, wir haben eine soziale Empathie. Wir nehmen an, aus den armen Vierteln von Peru als nächsten Papst. Das muss nicht, aber die Armutsbekämpfung, der Kampf, dass wir eine kräftige Wirtschaft haben, dass hier Leistung, Aufstieg, Sicherheit, ja, das muss inszeniert werden, weil das war ein Erfolgsrezept der Sozialdemokratie und das heute auch für die Zukunft für ein Erfolgsrezept, aber da darf man nicht auf einem Auge blind, auf dem anderen blind oder am besten ganz blind, das ist ein Chaos. Und da muss man halt mutig sein, man muss sagen, Moment, die Asylzahlen sind momentan zu stark, zu kräftig, also dann muss man die Bremse ziehen. Und da muss man vieles andere machen, wo man da, glaube ich, wirklich dann ein Modell ist. Und im Wohnbau sind wir es nach wie vor. Der Verteidiger gewinnt bis aufs Blut. Weil das, da kommen ganze Delegationen her. Und nicht nur das, sondern das ist auch, weit über die Grenzen Österreichs kann man da an sehr vielen Modellen und Beispielen zeigen. Und ich glaube, da können sich die Deutschen was abschneiden, dass da einiges machbar ist.
Das Problem bei dem jetzigen Budget ist ja auch Folgendes, was jetzt Wirtschaftsaufschwung, das gibt es ja da, weder ist der noch abzulesen, noch ist der offensichtlich bezweckt, denn mit so einem Budget des Versagens kannst du ja niemanden hinter den Ofen hervorholen. Das heißt, im Moment, diese Regierung signalisiert mit diesem Budget auch noch ganz Europa. Wir sind Letzter im Wachstum, ja? Und vielleicht, weil wir Letzter sind, bitte kommt es nicht nach Österreich. Wir haben überall jetzt Stopptafeln wirtschaftlich gesehen, leider nicht beim Asyl. Wirtschaftlich gesehen stehen Stopptafeln und mit diesem Budget signalisierst du ausländischen Investoren, nur nicht, kommt es bitte nicht nach Österreich, weil wir müssen jetzt 54 Milliarden bis 2029 einsparen, Klammer auf, belasten. Bei uns ist nichts zu holen. Gehen Sie weiter. Schauen Sie, aber gehen Sie nicht weiter. Ja? Es ist ein Riesenunfall passiert in Österreich. Schauen Sie hier, aber kommen Sie nicht. Und das ist fatal. Also das ist total fatal, dass ich überhaupt keine Wirtschaftsanreize gesetzt habe. Der einzige Wirtschaftsanreiz, und der ist lächerlich, sind die 1.000 Euro steuerfrei, die das auszahlen darfst für die Mitarbeiter. Wunderbar. Wenn das der Anreiz ist, ist ja lächerlich. Es ist ja wirklich alles lächerlich. Nicht ein einziger Anreiz. Und da hat die ÖVP total versagt. Übrigens auch der Herr Wirtschaftsminister, von dem her, dann sieht man jetzt mal nichts mehr. Weil der kann sich natürlich nicht zu Wort melden, der hat ja nichts zum Sagen mehr. Die Industriellen Vereinigung ein bisschen noch, die machen darauf aufmerksam, dass es so nicht geht. Da gibt es ein paar mutige Stimmen, ehrlicherweise muss man sagen, Hut ab, die trauen sich noch. Aber ansonsten, es kann ja gar nicht passieren. Bitte kommt nicht in unser Land. Übrigens braucht es auch Ideen, es braucht auch irgendwelche unkonventionelle Ideen. Statt dass man sich überlegt, und das ist, sage ich, so weiche Sitze, über das werden wir bald diskutieren, was kommen wird, ist die Erhöhung der Grundsteuer, beziehungsweise überhaupt die neue Arten von Grundsteuern, bevor da wieder geschröpft wird, alle Menschen. Dann soll ich mal, weil du hast mir gerade auf die Idee gebracht, wenn wir schon von der Kirche reden, weißt du, wer der größte Grundbesitzer in Österreich ist? Ja, die Heilige Kirche. Na bitte, warum denn nicht?
ist auch politisch gut argumentierbar, weil wer die Grundsteuer bei der Heiligen Kirche abgeschafft hat, wissen wir auch. Der Herr Schiegelgruber, ja? Also wissen wir, wer das ist. Das ist sein Verdienst gewesen, aber warum führen wir es nicht wieder ein? Der größte Grundbesitzer, warum soll nicht die Kirche auch einen Beitrag leisten? Nur weil, weil die ÖVP nicht will? Also wirklich nicht. Also ich bin in ein katholisches Gymnasium gegangen. Ich bin christlich erzogen, Katholik, mir taugt das auch. Aber warum sollen die nicht auch als Grundbesitzer zur Kasse gebeten? Weil die sitzen auf einem Vermögen.
Warum sind nicht nur Grundbesitzer, die sind auch Hausbesitzer.
Natürlich, alles Grundhaus. Kein Kirchensturm, aber man kann sich doch
absolut.
Genau, wenn wir sagen Konzerne, wenn wir sagen Elektronik oder beziehungsweise Gasunternehmen, Stromunternehmen, auch die Banken, oder warum sollen nicht die Kirchen arbeiten? Also das wäre eine Möglichkeit, hat man auch nicht gemacht. Und das sagt eins, wir sind nicht gerade beseelt derzeit von sehr kreativen Denkern und Köpfen. Und da gebe ich dir jetzt recht, da hat es andere gegeben in der Vergangenheit. Da hat es wirklich eine Zampanus gegeben. Und ich gebe dir recht, die hat es gegeben in allen anderen Parteien. Die hat es gegeben in der ÖVP, in der SPÖ, auch in der FPÖ. Es gab Leute, wo du sagen kannst, die haben ein wirtschaftliches Verständnis und durch dieses wirtschaftliche Verständnis setzen sie Maßnahmen, die allen gut tun, die Arbeitern gut tun, die Unternehmern gut tun. Und in der jetzigen Regierung kommt man so vor, als hat keiner dieses wirtschaftliche Verständnis nicht besser. Der Matterbauer, der Nomen ist Omen, jetzt den Matterpfahl aufstellt für die Bevölkerung, der hat es auch nicht. Das könnte vielleicht daran liegen, dass dieser Mann sein ganzes Leben lang noch nie in der Privatwirtschaft gearbeitet hat. Ist möglich. Dass es ein Theoretiker ist, der einen Theorievortrag im Parlament gehalten hat, in bester Universitätsprofessorenmanier, wo aber jeder zweite Satz in Wahrheit, wenn du den prüfst, auf Inhalt und Gehalt falsch ist, weil er ideologisiert unterwegs ist, aber nicht praktisch. Wir brauchen wieder Praktiker. Wir bräuchten Menschen in der Regierung, die einmal ein Unternehmen geführt haben, die einmal in der Wirtschaft gearbeitet haben, die einen Teil ihres Lebens der Politik widmen und dann vielleicht wieder zurückgehen. Haben wir alles nicht. Wir haben lauter Funktionäre, Kämmerer, aber keine Praktiker. Und das ist auch der Grund, warum dieses Budget so ist, wie es ist. Nämlich schnöde Belastung für alle, auch für die Armen, keine Differenzierung, keine soziale Gerechtigkeit, kein Wirtschaftsinput, sondern in Wahrheit das Signal, kommt es nicht nach Österreich, weil wir haben derzeit kein Geld. Na super.
Ja genau, das ist das falsche Signal, falls irgendjemand ein Signal aussendet. Ja. So, natürlich sollen die nach Österreich kommen, natürlich sollen wir da schauen, dass wir da gemeinsam auch mit Investitionen mehr Aufschwung erreicht. Das hat auch hoffentlich positive soziale Folgen dazu. Das muss ja auch für das Pensionssystem, das muss ja für alles dann entscheidende Unterstützung sein. Und daher bin ich auch der Meinung. Aber die Personen, das ist schon richtig. Also jetzt, man kann den mögen oder nicht mögen, aber der Andrasch, der Franitzky, das geht bis in die heutige Zeit, wo manche wirklich eine tolle Performance gehabt haben. Ne? Und das ist irgendwie Latziner, wie auch immer. Und das musst aber, du musst verbinden die wirtschaftliche Perspektive mit der sozialen und auch mit der ökologischen Perspektive. Die drei Sachen kehren zusammen. Und das finde ich, das ist etwas, was momentan zu wenig deutlicher vorkommt. Da ist auch schuldige Wessler, ja, die da das Budget halber zerstört hat. Und wenn man das jetzt rückgängig macht, um das Budget zu retten und nicht in soziale Disparitäten reinrutscht oder in eine echte chaotische gesellschaftliche Situation, dass die dann die da mitverantwortlich ist. Dann kriegen die in Wien noch 14% Ahnung. Also ich verstehe die Welt nicht mehr.
Das ergänzen, das ist ja für mich völliges Rätsel. Das sind ja völlig unterbelichtet. Ja. Die Grünen, die mitgedoktert haben an diesen Versagen, stellen sie heute im Parlament hier und erklären, wie es besser geht. Die selber mit der ÖVP das Land gegen die Wand gefahren hat. Der Herr Kogler im Abgang in Richtung Pension stellt sich aufs Rednerpult und sagt, na, das ist aber nicht gut, was du jetzt machst.
Der braucht
eigentlich weiß ich, wie es besser geht. Das ist ja alles unfassbar, oder?
Das gibt's der braucht die Schüssel von Pontius Pilatus. Ja. Dass ich sage, okay, bitte gebt mir Wasserschüssel, ich Kogler, wasche meine Hände in Unschuld. Ja, ich war zwar ein Vizekanzler, kann mich aber nicht mehr so richtig erinnern. Ja. Und über Budgetfragen habe ich mich nie so richtig. Das habe ich den Schwarzen überlassen, so schaut es auch aus, kann er jetzt sagen, weil er bereits in Opposition ist. Und ich finde, das ist so unendlich unseriös. Das macht mich rasend.
Ja. Ist das das Ende der Fahnenstange oder kommen, Peter Wessler hat es ja vorher schon in den Raum gestellt, kommen da jetzt weitere Belastungen
auf Österreich zu,
weil es sich einfach nicht ausgeht?
Nein, ich sage, es sind ja nicht nur Belastungen, es sind im Endeffekt soziale, gesellschaftliche Rettungsmaßnahmen. Wann du mit dem Zinsendienst den Bach runterfährst, bis hin, und zwar richtig hin, das können sich die wenigsten noch vorstellen. Da rennen immer ein paar so Christkindl und man da und glaube, da steht noch, drücken wir halt Banknoten, die Zeit sind vorbei, wir sind in diesem Euro-Raum drinnen, der einzige, der Banknoten drucken kann, ist der Trump. Der kann Banknoten drucken, der kann Schulden machen ohne Ende, Druck, ja, oder er lässt sich da von momentan aus dem arabischen Raum die Milliarden umschirmen. Das ist ja okay.
Oder ein Flugzeug,
ein 7-4.
Das war vielleicht für ein Shell,
Boy, ja,
kann sich ein Flugzeug
herstellen.
7-4, kriegt ein ordentlicher Jumbo.
Nein, der kriegt einen Piper. Der soll es erst einmal üben mit einem Propellerflugzeug. Aber das finde ich ist doch ein Witz. Und ich finde aber, Österreich hätte so ein irres Potenzial. Und es wird 25 Millionen eingespart bei der Filmwirtschaft. Das hat mich schockiert.
Beim Sport?
Ja, beim Sport. Ja. Also das finde ich auch nicht. Die kennen keine schwer. Die sind wirklich mit dem Rasenmäher unterwegs gewesen, teilweise. Und das kenne ich. Ich kenne das aus den Koalitionen mit der ÖVP. Das ist eine Rasenmäher-Fraktion, die die haben. Unter dem Motto, wenn die Bauern da kommen und der Herr Knill und die Wirtschaft, dann müssen alle bluten. Es müssen alle bluten. Ich sehe das förmlich, ich müsste das sagen. Das ist schon sympathisch. Ja. Und das ist irgendwie etwas, das macht mich so unendlich traurig, ja, weil ich an dieses Land so total glaube und glaube, wir haben sowas von einer Chance und einer Zukunftsperspektive. Und man muss förmlich, egal wo wir gerade sind, und sei es auch nur da herinnen im Studio, darum kämpfen, dass man diese Zukunftsperspektive auch wirklich verwirklicht.
Meine Herren, vielen Dank. War eine, wie immer, sehr spannende Diskussion. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.